Eve und ich beschweren uns ja immer wieder über die böse Kommerzialisierung unserer Lieblingsfranchises. Aber wenn ihr das selbst wirklich besser machen wollt, dann ist vielleicht unser heutiger Partner genau der richtige Partner für euch. Achtung, Werbung, denn dieser Podcast wird euch präsentiert von Shopify. Ihr seid selbst junge und dynamische Unternehmer wie Eve. Ihr sucht einen Partner an eurer Seite, der euch den Rücken frei hält und euch auf eurem Weg zum Erfolg unterstützt, also wie Eve für mich oder ich vielleicht auch für ihn. Dann ist Shopify vielleicht die Commerce-Plattform, die ihr sucht. Zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen bereits auf Shopify. Darunter nicht nur innovative, moderne Startups, sondern auch ganz traditionelle Familienbetriebe. Mit Shopify kannst du deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen verkaufen. Von einer umfassenden E-Commerce-Plattform bis hin zu einem persönlichen POS-System. Also ein System für Point of Sale. Ich habe das extra nachgeschaut. Und das alles auch für Social Media. Auf Marktplätzen wie Facebook, Instagram und eBay. Mit Shopify kannst du dein Business unkompliziert und rechtskonform ausbauen und verwalten, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl innovativer Funktionen und zuverlässigem Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventar verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business zu managen und das an einem einzigen vertrauten Ort. Teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level. Jetzt auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify. Und damit Werbung Ende.
War never changes. Krieg verändert sich nie. Und was sich manchmal auch nicht ändert, ist die Konstellation, in der wir diesen Podcast aufnehmen. Weil unser Dauergast Sebastian ist zurück. Gertschikow von Filmbastion, früher Filmstarts und jetzt mit einem neuen YouTube-Channel am Start. Jetzt Arbeitskollege von Eve, wie man auch mal dazu festhalten muss. Und wir sind in unserer treuen Dreierkonstellation zurück. Ich weiß gar nicht, worüber wir letztes Mal zusammen geredet haben. Weißt du das noch, Sebastian?
Keine Ahnung. Vor allem Dauergast ist glaube ich, echt schon wirklich sehr, sehr lange her, dass wir zusammen... Ich weiß gar nicht, war das noch Last of Us oder irgendwie sowas?
Ich glaube, es Uncharted. War Glass Onion.
Ah, Glass Onion? War Glass Onion vor oder nach Uncharted?
Nach.
Also ich weiß, dass wir Uncharted auf jeden Fall gemacht haben.
Stimmt, ja.
Und zu zweit haben wir auch was gemacht, das war dann ohne Eve. Aber in der Dreierkonstellation war es ja auch schon ein paar Mal.
ja, schon, so ein krasser Dauergast. So ein krasser Dauergast, dass wir gar nicht wissen, wann er das letzte Mal da war.
Wenn ich jetzt eine Liste machen würde mit unseren meisten Gästen, dann bist du Top 3, Sebastian.
Wahrscheinlich.
Sean Boo. Und der muss ich schon überlegen, ob es vielleicht sogar Valentin ist, den ich vorhin im Vorgespräch erwähnt habe, den ich heute vielleicht noch ein paar Mal erwähnen werde, der bei der GameStar Fallout, den Fallout-Content macht und mich nochmal ein bisschen gebrieft hat, obwohl ich eigentlich Fan der Spiele bin. Aber ich habe so das Gefühl, der Lore ist so ein bisschen an mir immer vorbeigegangen. Und plus die Erinnerungslücken an der ersten Staffel werden immer größer, aber dazu gleich mehr.
Ja gut, dann springen wir mal rein in einen Podcast zu Fallout. Ich fühle mich hier immer ein wenig deplatziert, weil ich das ganze Background-Wissen nicht habe und nur die Serie geguckt habe. Ich habe heute früh noch das Finale fertig geschaut, weil ich gestern dann zu müde war und ich merke, dass mich die Serie ein wenig überfordert. Trotzdem, wenn ihr den Podcast gehört habt, Verweis auch, wir haben schon einen sehr ausführlichen Podcast gemacht zu Season 1. Großer Fan der Show. Keinerlei Bezug zu den Spielen, also so zero. Das heißt, ich kann auch immer nur, wenn mich jemand fragt, ist das in den Spielen so, aber in den Spielen ist es anders, kann ich nur sagen, okay, dann ist das so. Ich habe nämlich damals mit Sebastian, und damals, man kann mittlerweile schon von damals sprechen, Staffel 1, als sie rauskam, hat Sebastian mich richtig höflich zu sich eingeladen, wie er nun mal ist, mir sogar einen Kaffee gemacht, obwohl er keinen trinkt, ja. Und ich habe mich in seine Kaffeemaschine verliebt, muss ich auch dazu sagen. Du hast eine ganz tolle Kaffeemaschine zu Hause. Und wir haben an einem Tag die ganze erste Season geguckt von Fallout. Und für mich, einen, der uninitiated, war das ganz schön viel. Und war das ganz schön viel Lore und war das ganz schön viel... Aber ich fand es halt super. Aber gegen Ende habe ich gemerkt, dass mein Kopf raucht, weil das waren schon irgendwie 8 Stunden am Stück. Sebastian und ich, wir haben genau eine Pause gemacht und die war auch nur so eine Halbpause, weil wir uns eine Pizza bestellt haben. Und dann ging es halt weiter. Und das habe ich dann in meinem Video bei Moviepilot damals noch verarbeitet und habe da auch noch ganz krass rausgehauen, wenn ich Namen falsch ausspreche, wenn ich Fraktionen falsch ausspreche oder... Und so weiter und so fort. dann vergesst nicht, mit wem ihr es hier zu tun habt, weswegen es mir persönlich, einfach nur um den Qualitätsstandard von Nerd und Kultur zu halten, war es mir sehr wichtig, dass die Kultur heute vertreten ist durch Sebastian. Denn die Frage ist nicht, ob Marco und ich heute die Kultur sind, es ist ganz klar Sebastian. Denn in der Fallout-Kultur kenne ich persönlich niemanden, der so tief drin steckt. Der Typ hat gefühlt 40.000 Videos dazu auf Filmstarts gemacht. Und Respekt dafür. Ich glaube, mit der zweiten Staffel hat er Material für 40.000 neue.
Es ist auf jeden Fall geplant, ja, ja. Ich habe mir schon Notizen gemacht in mein Büchlein, welche Videos ich jetzt noch nach Staffel 2 alle bringen werde, was man da alles noch erklären kann, ja.
Oh, da geht einiges. Ich habe bis unmittelbar vom Podcast noch die Theorieartikel gelesen, nochmal über Fallout Tactics. Ich hatte keine Ahnung, worum es in Fallout Tactics geht. Das habe ich nie gespielt, wie die meisten Fallout-Fans wahrscheinlich. Aber es spielt eine Rolle für das Ende. Ihr werdet hier viel hören, deswegen gibt es einen sehr, sehr großen Spoiler-Part. Aber jetzt nochmal ganz kurz im spoilerfreien Part, wo wir nur darüber reden, wie die Serie ist, damit ihr vielleicht auch noch eine Sehentscheidung treffen könnt. Was ihr vielleicht gar nicht müsst, weil es ist die erfolgreichste Prime-Serie, ich glaube mittlerweile ganz, oder? Also sogar vor The Boys. Ist es so oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Ich weiß, dass sie es vorm Finale war sie noch in den Top 3 mit The Boys und Festhalten Rings of Power. Ich glaube, das Finale war jetzt mit eins der erfolgreichsten und glaube ich auch meistgestreamtesten, was Prime je hatte.
Ich habe noch einen Service-Hinweis. Falls ihr keinen Prime habt, was in Deutschland unwahrscheinlich ist, weil das ist der meistgebuchte Streaming-Service in Deutschland. Ich meine sogar, damit ist Deutschland das einzige Land der Welt. Das war mal zwischenzeitlich so. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Aber das sagt alles über uns Deutsche aus, was du wissen musst. In jedem anderen Land ist Netflix der größte Streaming-Anbieter. Außer in Deutschland, da ist es Prime. Weil da kriegen wir noch Pakete dazu. Die deutsche
Effizienz. So sieht's aus.
Ich muss aber auch dazu sagen, falls jemand von Prime zuhört, bitte überarbeitet euer Interface. Bitte überarbeitet. Ich finde von allen Interfaces ist es so unintuitiv, muss ich wirklich sagen. Ich habe letztens mit einer Freundin Lost geguckt und anstatt dass sich automatisch die nächste Episode öffnet, öffnet sich einfach Two and a Half Men.
Was?
Und und dann habe ich und sie so, bitte was? Und ich so, ey, das ist der Twist. Also eigentlich ist das, also die Leute, die über das Finale von Lost meckern, haben nicht verstanden, dass es eigentlich eine Verbindung hat zu Charlie Harper.
Charlie Harper hat das alles nur geträumt.
Und das umstrittene Finale dann.
Genau.
Ja, aber dafür muss Prime aber auch am meisten leisten. Ich meine, du kannst auf Amazon gehen und gehst flawless zu Prime über, sodass man es manchmal gar nicht merkt. Mhm. Und dann hast du ja nicht nur das, was im Streaming-Angebot ist, sondern du kannst ja noch Sachen leihen und es gibt verschiedene Channel. Es ist halt unglaublich überladen, aber genau das, was der Deutsche mag. Und dann kann man sich dann durchkämpfen und deswegen ist es hier der erfolgreichste Streaming-Service. Das spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass Fallout jetzt hier in Deutschland, also wenn ich raten müsste, würde ich sagen, Reacher ist wahrscheinlich das, was die Deutschen am meisten sehen auf Prime. Das ist zumindest in meiner kleinen Bubble, ist das, was ich am meisten wahrnehme, dass Leute, die viel auf Prime gucken, sowas wie Reacher zum Beispiel gerne schauen. Und selbst ich gucke das ja auch gerne, also von daher. Aber Fallout ist ganz weit oben, aber wer auch immer nicht Prime haben sollte, für den ist vielleicht eine andere Oberfläche leichter, nämlich YouTube. Die haben als Werbemaßnahme für die zweite Staffel vor ein paar Tagen, ich glaube letzte Woche, die komplette erste Staffel Fallout auf YouTube gepackt.
Ach, das ist ja krass, habe ich gar nicht mitgekriegt.
Ja, ist auf offiziellen Prime-Channel eine eigene Playlist mit allen Folgen. Mhm. Also ist auch cool für Content-Creator, wenn sie ein bisschen Material brauchen. Ich meine, Sebastian, er nickte schon so wissend, der weiß ganz genau, dass es alles auf YouTube ist. Also könnt ihr gerne reinschauen und sogar von Deutschland aus erreichbar. Oft ist das ja irgendwie geo-geblockt oder sowas. Da gibt es ja Möglichkeiten, drumherum zu kommen. Mir fällt gerade keiner ein.
Hm. Wir auch nicht. Aber andere Werbung.
Werbung. Blödes Timing. Also, wie stehen wir denn überhaupt zu den Spielen? Bei Eve haben wir es schon gehört, die sind an dir eher vorbeigegangen. Sebastian, wie tief
ich habe immer noch eine Frage, bevor ihr loslegt. Ich habe noch eine Frage, die ist mir nämlich ganz wichtig. Weil stimmt es, dass die Spiele gar keine richtige quote-unquote Storyline haben, sondern dass das einfach so ein Open World ist und du lernst da halt unterschiedliche Sachen kennen. Also es gibt da nicht so einen richtigen klassischen Story-Modus oder?
Naja, also es gibt schon eine Story. Also es gibt immer einen Grund, warum du als jemand, der aus diesem Bunker da rauskommt, was machen musst. Also im ersten Spiel ist, das machen sie ja hier schön, auch in Staffel 2 dann, oh, der Wasserchip ist kaputt, oh, ich muss jetzt rausgehen und den Wasserchip besorgen. Und also es gibt schon immer eine Story, die dich ja auch als Hauptquest durch die Gegend führt, aber weil die Welten ja gerade mit Fallout 3 und 4 dann so groß geworden sind, du machst tausend andere Sachen und irgendwann erinnerst du dich daran, ah ja, stimmt, da war ja noch so ein Hauptquest. Ich muss ja irgendwie noch meinen Sohn finden. Und ja, vielleicht mache ich das jetzt mal wieder, bevor ich noch wieder tausend anderen Scheiß mache. Aber es gibt schon eine Geschichte.
Es gibt, man muss dazu sagen, also ich gehöre jetzt bei Fallout zu den Leuten, das sind aber die meisten wahrscheinlich, die auch Fallout-Fans sich nennen würden, die erst ab Fallout 3 eingestiegen sind. Weil Fallout 3 war die 3D-Revolution. Da war das Spiel auf einmal bei Bethesda, die auch Skyrim machen, also Elder Scrolls. Vielleicht hast du davon schon gehört, Eve. Sowas wie Oblivion, Morrowind, so diese Open-World-Rollenspiele. Und was die alle gemeinsam haben, ist, was Bethesda anscheinend nicht so gut kann, ist the Main-Storyline. Aber es gibt immer eine Main-Storyline, nur die Leute weichen davon ab. Und eigentlich ist die Main-Storyline immer nur am Anfang geil. Die Prämisse ist immer super. Und Fallout 3 hat auch dieses klassische, ich komme aus dem Bunker und gehe in die Welt. Aber es fängt ganz genau damit an, dass du geboren wirst. Du wirst quasi rausgezogen aus deiner Mutter und musst dann schon in so einem kleinen Quiz quasi beantworten, okay, welches Geschlecht hast du, wie sieht dein Charakter später aus, wie willst du eigentlich spielen, was ist dein Spielziel und so weiter. Und dann gibt es Tutorials und du musst als Kind mit einer kleinen mit so einem Luftgewehr rumballern und so, einfach damit du in dieses Spiel reinkommst. Und im dritten bist du auf der Suche nach deinem Vater, was erstmal eine super Story ist, weil der verschwindet. Das ist eigentlich so ein bisschen wie bei Hank, nur ein bisschen, der Twist ist auch anders. Und die Spieler sind sehr gut in ihrer Main-Storyline am Anfang und später raus verliert sich das so sehr in so tollen Sidequests mit so tollen eigenen Geschichten, teilweise Blade Runner-esque, wenn es auch wirklich darum geht, das Menschsein zu definieren, hochphilosophisch. Und dann verliert sich dieser Hauptquest und du machst es eigentlich nur fertig, um es fertig zu machen. Und ich kenne niemanden, der bei Fallout sagt, das war aber ein tolles Ende jetzt. Und das ist komisch, weil jedes dieser Spiele hat mehrere Enden. Mhm. Und das ist ein bisschen problematisch für die Serie, weil, was auch das Besondere der Serie ist, die Serie ist kanonisch zu den Spielen. Sie versucht so wenig wie möglich, hier und da ist es wahrscheinlich immer noch so, aber den Spielen zu widersprechen. Sondern theoretisch kann das koexistieren und es ist in der gleichen Welt, so als auch der Chef der Spiele, Todd Howard ist es, glaube ich, definiert, ja. Dass das sich nicht widersprechen darf, weil es die gleiche Welt ist. Und das ist zumindest der Versuch. Und das gelingt ihnen relativ gut, weil es halt komisch ist, weil es gibt jetzt gerade, das machen wir im Spoiler-Part, so Andeutungen, wie Fallout New Vegas, das vielleicht sogar beste Fallout, ausgegangen sein könnte. Und dass das aber funktioniert für so, wie sie es im Spiel aufgebaut haben, sei es Caesar Legion oder das Schicksal von Robert House und sowas. Das ist großartig für Fans der Spiele, das muss ich echt sagen. Aber umso wichtiger ist, dass du hier sitzt, Eve, weil irgendjemand muss uns beide dann erden. Weil die meisten werden es nicht gespielt haben. Das glaube ich nicht. Und selbst wenn man es gespielt hat wie ich, vergisst man so vieles wieder. Wie oft ich da saß und so, ach ja, die Enklave gibt's ja auch noch. So, das ist eigentlich Basic Fallout-Wissen und ich vergesse es einfach. Ich vergesse sogar, dass es in der ersten Staffel vorgekommen ist. Was man vielleicht als Überleitung nutzen kann. Was wissen wir denn noch aus der ersten Staffel, Eve?
Natürlich kann ich mich detailliert an alles perfekt erinnern. Nein, aber es ging ja grob darum, dass in dem Zeitverlauf der Show eine Atombombe gezündet wurde. Und die Serie nimmt uns eigentlich an die Hand mit einer Figur namens Lucy McLean, was ich übrigens cool finde. Ist sie benannt nach Lucy McLean aus Die Hard? Ich frage mich das die ganze Zeit.
Sie heißt McLean, oder nicht?
Na, aber die sprechen es McLean aus.
Stimmt.
Und auf jeden Fall wächst sie auf in so einem retro-futuristischen Bunker mit so einer, ja, schon fast hippie-mäßigen Society, aber da ist immer wie so eine leichte Bedrohung, die da mitspielt, hat mir krasse Dharma-Initiative-Vibes und Retro-Futurismus-Vibes gegeben. Du merkst, nichts ist so, wie es scheint und das ist alles kontrolliert von so einer großen Firma namens Vault-Tec, wo man direkt das Gefühl hat, das ist die Umbrella Corporation aus dieser Firma, und zwar hinter den ganzen süßen Cartoon-Ästhetiken und hinter dem ganzen analogen Retro-Spaß steckt etwas Finsteres und etwas Übles. Und sie macht sich auf ins Wasteland. War das, um ihren Vater zu finden? Ich bin mir ziemlich sicher, um ihren Vater zu finden. Ja. Und das war ein sehr cleverer Schachzug für Leute wie mich, weil sie weiß genauso wenig wie ich und wird dann halt in dieses Wasteland eingeführt und da stößt sie unter anderem auf jemanden namens Maximus, der Teil der, lass mich nicht lügen, Brotherhood of Steel ist.
Genau, richtig. Oder Sterne der Bruderschaft, glaube ich, auf Deutsch, ne?
Ja, das ist im Grunde genommen wie ein moderner, postmoderner, futuristischer Ritterorden mit einem puritanischen, fanatischen Weltbild. Und dann haben wir einen Ghoul, gespielt von Walton Goggins. Und wenn mir Sebastian die Lore richtig über die Ghouls erklärt hat, die Ghouls sind immer einen Schritt davon entfernt, zu wilden Zombies zu werden. Er hat sich ja jetzt gerade noch im Griff durch Medikationen, die er nimmt. Und dann haben wir eine weitere Storyline, die den Ghoul, bevor er zum Ghoul wurde, als er noch Cooper hieß, beleuchtet und sein Wissen bezüglich der tatsächlichen Beweggründe der Postapokalypse beziehungsweise dieses Anschlages. Und dann haben wir Twists und Turns und unterschiedliche Agenten und ja, nichts ist so, wie es scheint. Ich glaube, genau so kann man die erste Season ganz okay beschreiben. Kriege ich einen Applaus von euch beiden?
Total. Ich wollte eigentlich keinen Test machen. Ich wollte eigentlich nur dieses Phänomen, was wir im Vorgespräch hatten gestern, Yves, du wirst dich erinnern, dieses, woran erinnere ich mich eigentlich noch bei der ersten Staffel?
Ja, es war so schwer.
Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Du hast jetzt eine wunderbare Zusammenfassung gemacht und es klang, als würde ich dich abfragen, aber es war wirklich so, ich als Fan der Spiele und als großer Fan der ersten Staffel, ich habe mich wirklich an wenig erinnert und ich war dankbar für jeden Rückblick vor der Folge. Das war wirklich notwendig und wir sind uns beide überein. Ich finde, die Rückblicke hätten ruhig sogar noch länger sein können, weil dann trotzdem noch mal Sachen aufgegriffen worden sind, an die man sich nicht so erinnert.
Und aber das ist cool, dafür gibt es großartige Videos von Sebastian, muss ich dazu sagen.
Ich hatte Yves auch noch angeboten, dass ich ihm noch mal einen Crashkurs gebe, aber es wurde ja nicht angenommen, weil
es war einfach zu viel los. Also das ist halt gerade so mein Problem. Ich wünschte, ich wäre mehr drin in der Welt. Ich wünschte, ich hätte, was diese Serie angeht, nicht diesen krassen Siebkopf, den ich gerade habe. Aber ich glaube, das Wichtigste habe ich schon so rausgefiltert und konnte auch viel damit anfangen. Das Einzige, was mich so, kann ich jetzt schon sagen, an Staffel 2 manchmal ein wenig überfordert hat, es werden noch wesentlich mehr Fraktionen eingeführt. Mhm. Es werden noch wesentlich unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Beweggründen mit in die Story geworfen. Und ich war ab und zu am Punkt, wo ich mich gefragt habe, gab's euch schon in Season 1 oder sehe ich euch gerade das erste Mal?
Ich aber auch. Ich finde, du repräsentierst uns beide mit diesen Gedanken, weil ich war so oft da, ach ja, die Enklave, stimmt. Ach ja, die Mutter. Ich habe mittendrin, habe ich kurz überlegt, ist das jetzt Lucys Mutter? Ist das jetzt gerade ein Twist? Und ich so, ah nein, ihre Mutter war ja Teil des Hauptstory der ersten Staffel. So, das sind wirklich Sachen, die habe ich einfach vergessen. Die habe ich einfach vergessen. Da tut sich die Serie keinen Gefallen, dass sie fast 2 Jahre gebraucht hat. Sebastian muss ich gar nicht fragen, woran er sich erinnern konnte. Du bist einfach zu tief drin. Aber lass mich dich anders fragen. Wie bist du denn als Fan der Spiele mit der ersten Staffel? So, bist du da rausgegangen aus der ersten Staffel?
Ich habe direkt nochmal Fallout 4 reingeworfen in meine PlayStation und bin direkt nochmal ins Wasteland gegangen, einfach weil ich diese Welt von Anfang an so geil fand, weil es war halt nicht dieses Fanservice um des Fanservice Willens, sondern du hattest wirklich so eine gelebte Welt und ich weiß noch, wie Lucy in der ersten Staffel, ich glaube in Folge 2, in irgendeinen Laden geht, wo sie einfach so Zeug kaufen und es liegt einfach so Stuff im Hintergrund und als Gamer guckst du, oh, ja, guck mal, die Waffe hatte ich auch und oh, guck mal, ja, das hatte ich auch und ich finde, sie packen so diese kleinen, feinen Sachen so gut, die du aus den Spielen erkennst, auch wenn Lucy jetzt hier in Staffel 2 mal kurzzeitig drogenabhängig wird und so, also da sind alles so Elemente drin, ja, wo du als Fan der Spiele sofort an dem Punkt bist, ja geil, also da hat sich wirklich jemand darum bemüht, diese Spielwelt erlebbar zu machen, ohne die Spiele einfach nur zu kopieren. Und auch die Tatsache, dass sie ja super viel mit praktischen Effekten arbeiten, gerade bei diesen fetten Rüstungen von der Bruderschaft, so dass du wirklich merkst, ja, okay, der Maximus-Darsteller läuft jetzt nicht einfach wie Robert Downey Jr. zu Iron Man-Zeiten immer nur mit so einem Anzug durch die Gegend, wo dann per CGI später alles draufgepackt wird. Nein, wenn man sich so die ganzen Behind-the-Scenes-Sachen dazu anguckt, die haben ja wirklich so Cosplayer-mäßig da so eine Rüstung gebaut und das hat einfach mega viel Spaß gemacht. Also auch was den Humor angeht, was den Soundtrack angeht. So, also als Fan der Spiele wurde ich sofort so gut abgeholt und hatte einfach Bock. Und wie gesagt, ich habe direkt nach Staffel 1 Fallout 4 wieder rausgekramt und bin direkt nochmal losgezogen.
Ich muss sagen, dass ich bin so glücklich, dass du es erwähnt hast. Ich liebe den Soundtrack dieser Serie. Mhm. Ich liebe nicht nur den Soundtrack der Serie, ich liebe die Needle Drops und den Einsatz der Songs in der Serie. Das ist so geil. Es war schon in Season 1 das erste Mal, als es da dieses Massaker in diesem Vault-Bunker gab und es begleitet ist von so einer 50er-Jahre-Jazz-Nummer, die sich auch anhört, als wenn sie über so ein altes, kaputtes Radio läuft. Das gibt der ganzen Nummer so diesen bitterbösen Humor, aber auch dieses Bedrohliche. Und ich finde, in der Season ist der Soundtrack absolute Spitze. Also ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn es irgendeine Action-Montage gab, die dann begleitet wurde von Sinatra, Dean Martin und so weiter und so fort. Ich so, boah, ist das geil.
Das ist halt genau wie in den Spielen. Also es ist Wahnsinn, wie detailliert das ist, wie viel es von dem Soundtrack nimmt. Und gerade in der zweiten Staffel, wenn mich mein Playlist-Gedächtnis bei Fallout nicht ganz täuscht, waren sogar mehr als die Hälfte der Songs, glaube ich, nicht in den Spielen. Aber sie sind perfekt ausgewählt wie für die Spiele. Und der Rest der Musik ist ja das bekannte Main-Theme von Fallout, aber neu interpretiert von Ramin Djawadi, der Komponist von Game of Thrones, der auch Westworld gemacht hat mit Jonathan Nolan und Liza Joy, die ja hier die Hauptproduzenten sind. Und so ist es ja auch die Serie. Sie fühlt sich an wie Westworld in der Production Quality. Also ich glaube, nichts bei Amazon Prime fühlt sich so sehr an wie eine Prime-HBO-Serie wie Fallout. Das ist der absolute Wahnsinn. Was Production Quality angeht, bin ich total überzeugt. Und wie ich die Serie finde, ich muss da jetzt nochmal eine Anekdote auspacken, die ich glaube ich auch in dem Podcast damals erwähnt habe. Aber auch da erinnere ich mich nicht so gut. Und zwar, ich erwähne es immer wieder, unser Dauer-Cameo ist ja Conny. Cornelia Klapper, meine Kommilitonin aus längst vergangenen Filmstudentenzeiten, die ist ja Kameraassistentin von Gott weiß was ich alles. Der neue Spielberg-Film zum Beispiel, dieses Jahr kommt, Disclosure Day, hat sie gemacht, auch West Side Story und so, Hateful Eight für Tarantino. Und sie hat Fallout gemacht.
Oh,
aber die erste Staffel, sie dreht meistens an der Ostküste, Westküste nicht. Die zweite Staffel ist hauptsächlich an der Westküste entstanden, weil, hey, es soll ja New Vegas sein. Und sie hat an der Ostküste gedreht. Und ich muss echt sagen, ich hoffe, ich oute sie jetzt hier nicht als Hollywood-Leaker, aber sie ist immer ehrlich zu mir. Wenn sie irgendwas dreht, sowas wie Die glorreichen Sieben mit Antoine Fuqua, dann sagt sie, ich glaube, der ist eher cheesy, als ich so meins. Oder sowas wie, ich drehe ja gerade was mit Keanu Reeves, ich glaube, das wird richtig gut. Das war John Wick. Also lange bevor John Wick rausgekommen ist, hat sie mir erzählt, dass John Wick richtig gut aussieht. Und bei Fallout war es so, haben wir telefoniert? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber sie ist aus Vorarlberg. Das ist in Österreich. Das ist an der Grenze zur Schweiz. Und der Dialekt ist eine Mischung aus Schweizerdeutsch und Österreichisch. Das heißt, dass niemand die Leute versteht, die daherkommen. Aber ich habe mit Conny 2 Jahre lang studiert. Ich verstehe jedes Wort, das sie sagt. Ich versuche es jetzt nachzumachen, was sie zu mir gesagt hat. Sollte ich so witzig sehen? Irgendwie so. Also, habt ihr das gerade verstanden?
Nein. Ja. Soll das so witzig sein?
Ach so.
Und ich habe das auch bestimmt ein bisschen falsch gemacht. Aber so ähnlich hat sie es zu mir gesagt. Weil sie kennt ja so die Produktionsqualität, die man auch in Serien hat, weil sie auch House of Cards und sowas gemacht hat. Und sie hat sich gewundert. Und sie hat auch gemeint, Walton Goggins ist eh der Hammer, mit dem hat sie ja schon Hateful Eight gemacht. Und aber sie hatte dann auch die ersten 4 Folgen, bevor die Special Effects fertig waren, schon sehen können im fertigen Rohschnitt so. Und sie war hellauf begeistert. Sie hat mir gesagt, das wird richtig, richtig, richtig gut. Und ich saß auf dieser Granate und konnte es niemandem erzählen, weil so begeistert ist sie selten. Und sie hat natürlich zu 1000% recht gehabt. Das ist fantastisch. Aber es war für sie erst kurios zu sehen, als sie die Dialoge gedreht haben, dass es irgendwie witzig ist. Weil die Production Quality sieht ja nicht aus, als wäre es eine Comedy.
Ja.
Also auch wenn es diesen Retrofuturismus hat. Und so bin ich auch aus der ersten Staffel rausgegangen. Ich bin hellauf begeistert. Das ist für mich eine der aller, aller, allerbesten Spieleverfilmungen. Vielleicht sogar die beste, weil ich gerade nicht weiß, welche es sonst sein sollte.
Return to Silent Hill.
Ja, genau. Also nicht mal The Last of Us, was es für viele Leute wäre, weil ich als großer Fan der Spiele gehe natürlich nicht mit vielem d'accord, was in den ersten zwei Staffeln passiert ist.
Same. Und, ja. Jetzt, wo ich die Games gespielt habe, muss ich sagen, ja, bin ich vor. Also ich fand ja Last of Us chronisch überbewertet, die Serie. Und dann haben ja alle gesagt, spiel mal die Spiele. Und alle, die mir das gesagt haben, in der Hoffnung, dass ich dann die Serie noch mehr aufwerte, ich so, euch Spiele sind ja so viel geiler als die Serie. Ich so, damit tut ihr euch gerade gar keinen Gefallen. So, damit vernichtet ihr euer eigenes Argument. Aber weißt du, ich habe heute mal ein ganz besonderes Argument für dich, Marco. Mhm. Und zwar Valentinstag steht an.
Ja.
Ja, geile Überleitung, on point, sorry.
Dafür bin ich bekannt. Und damit Werbung. Hast du nämlich mal Bock, am Valentinstag mit deiner Süßen ein Fiat 500 im Listenpreis von 23.000 Euro zu fahren?
Das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil du kannst ihn bis Valentinstag gewinnen. Und wenn du dann am Valentinstag in diesem Auto sitzt, dann wäre Holly sehr, sehr, sehr schnell.
Weil den gibt's jetzt in einer Folierung des neuen Flavors Lollipop Lovebird. Marco im Lovebird durch die Gegend flitzen sehen. Wer würde dafür Geld zahlen? Ich auf jeden Fall.
Du müsst auf jeden Fall nur 10 Euro dafür zahlen, weil jede Bestellung bei Holly bis zum Valentinstag, und ab jetzt schon, bis zum Valentinstag, die über 10 Euro ist, nimmt an diesem Gewinnspiel teil. Das heißt, einmal eine Bestellung ist gleich ein Ticket, um bei dieser Verlosung mitzumachen. Und dann könnt ihr dieses Auto bis zum Valentinstag gewinnen. Was es aber auch gibt, ist halt dieses Lollipop Lovebird Design nicht nur an dem Auto, sondern auch als Energy-Getränk bei Holly.
Und es gibt noch die Holly Ice, die Sorte Strawberry Hibiscus.
Fantastisch.
Ja, das Ganze könnt ihr nämlich mal ausprobieren mit unserem Rabattcode. Probiert das Probierpaket aus, benutzt den Code NERDKULTUR und spart 10% auf eure Bestellung. Link dazu, wie immer, in den Shownotes, weareholy.com/NERDKULTUR. Und wir sehen euch flitzen in der Lovebird-Maschine.
Wir flitzen jetzt aber auch direkt in den Spoiler-Part und damit Werbung Ende. Jetzt tanzen wir um gar nichts mehr herum. Wir haben schon viel über Inszenierung geredet, aber vielleicht können wir noch ein bisschen tiefer gehen. Es gibt einen Fun-Fact, den ich zu dieser Serie komplett vergessen habe. Und ich saß drin und habe die ganze Zeit überlegt, Moment mal, ist die Kamera in Fallout, die ist ja so geil. Und das Bild, wie crisp das ist, es hat so einen leichten Filmgrain, die Ausleuchtung ist perfekt. Und ich habe wirklich da gesessen und gedacht, also entweder haben die das analog gedreht, also auf Filmmaterial, oder es ist die geilste digital Überarbeitung einer Digitalkameraaufnahme, die ich seit The Batman gesehen habe, weil da haben sie auch digital gedreht, dann nochmal ausgespielt auf Filmmaterial und dann wieder digitalisiert, damit es so aussieht. Weiß mal von euch noch, wie das gedreht wurde?
35 mm, Baby.
Das ist echtes Kinoformat. Damit ist es die einzige Serie, bei der ich mich jetzt offiziell nicht daran störe, dass die CinemaScope-Balken hat, oben und unten. Weil das ist ja so gedreht. Das ist wirklich fürs Kino gedreht. Und ich habe mittendrin gedacht, das ist einfach zu geil, das ist digital, das ist keine, oh cool. Und dann irgendwann, nee, das kann nicht sein. Das kannst du nicht nur durch gutes Ausleuchten kriegen, das ist echtes Material. Und ich habe extra nochmal auf IMDb nachgeschaut, weil ich das komplett vergessen habe. Das habe ich in den 2 Jahren vergessen, dass es alles analog gedreht ist, was irre aufwendig und teuer ist. Das muss man einmal sagen. Und das auch noch bei einer Serie, die viele Special Effects hat, weil da nimmst du erst recht Digitalkamera. Normalerweise werden sie bei vielen Effektshots auch gemacht haben. Sieht man auch an der IMDb, da gibt es so eine technische Seite und da sieht man, dass sie auch Digitalkameras benutzt haben, die aber analog faken sollen, um die Effekte zu drehen. Aber das ist absoluter Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn. Und da siehst du, mit welcher Liebe sie an dieser Serie sitzen. Das geht zuerst mal von den Produzenten aus. Das sind eben Jonathan Nolan, der Bruder von Christopher Nolan, der auch Dark Knight geschrieben hat, der sowas wie Westworld gemacht hat, und seine Ehefrau Liza Joy. Sie auch häufig Regisseurin, auch in der Serie, hat auch einen Film gemacht neulich mit Hugh Jackman, das ist ein paar Jahre her. Wie hieß denn der nochmal? Wisst ihr, welchen?
Oh, ich weiß, welchen du meinst, dieses Science-Fiction-Film.
Der war leider nicht so gut. Ja, dieser Sci-Fi-Film.
Oh, wie hieß denn der nochmal?
Ist das der mit Rebecca Ferguson?
Ja, genau, der.
Ich kann mich an das Poster
Inception
erinnern.
Inception für dich so gut.
Ja, genau. Da hast du so ein bisschen die neuen Wurzeln dann trotzdem gemerkt. Wobei, ich habe ja immer die Behauptung, ich habe lange Zeit die Behauptung aufgestellt, die These vertreten, dass die besten Christopher Nolan-Filme immer die sind, bei der Jonathan Nolan die Story mitgeschrieben hat. Und das ist, erst seit Oppenheimer bin ich anderer Meinung. Also Oppenheimer war komplett auch ohne Jonathan Nolan. Also Christopher Nolan kann es doch, aber die besten Sachen sind immer mit ihm zusammen. Und die haben echt eine fantastische Chemie, was Serien angeht. Also weil Westworld ja ab der zweiten Staffel nicht so gut sein soll. Und da deswegen habe ich immer nur die erste, ich habe es nur bei der ersten belassen, weil die hat ein perfektes Ende. Deswegen habe ich nie weitergeschaut.
Reminiscence hieß der Film.
Reminiscence, stimmt. Ich finde, dass bei Fallout, man merkt, dass einer der beiden Seiten ja immer der Fan sein muss. Das geht ja nicht. Du kannst ja nicht Fan sein und dass das dann so ist, so perfekten Fanservice bietet, ohne dass es nur des Fanservice Willens ist, sondern wirklich in die Story und in die Welt passt. Und das liegt daran, dass Jonathan Nolan Fan der Spiele ist. Und die haben ja eigentlich zwei richtige Showrunner bzw. Creator in der Serie. Das sind gar nicht die beiden, sondern Geneva Robertson-Droward und Graham Wagner haben sie installiert. Und ich glaube, es war Wagner, der krasser Fan der Spiele ist. Und Jennifer Robertson-Droward haben sie ausgewählt, weil sie eben nicht die Spiele gespielt hat, damit sie sich da nicht verrennen, sondern du immer so eine gesunde Balance hast. Und das macht die Serie erstmal in der Wurzel schon so toll, finde ich.
Ja, absolut. Also, wie gesagt, und ich finde, man merkt auch, dass halt, ne, du hast ja Todd Howard schon erwähnt, den kreativen Kopf, der halt auch so viel für die Fallout-Spiele verantwortlich ist, dass sie halt auch gesagt haben, es soll sich chronologisch, kanontechnisch in diese Spiele einordnen, aber wir verfilmen jetzt nicht einfach irgendwie Fallout 3 und gehen einfach Stück für Stück hinter dem her, was da schon Spieler gespielt haben, weil du ja gerade auch, du hast es ja auch schon gesagt, Marco, jeder Spieler kriegt irgendwie ein anderes Ende, je nachdem, welcher Fraktion du dich eher hingezogen fühlst, ob du lieber den Knopf drückst und die Bombe zündest oder nicht oder irgendwie was. Also jedes Fallout-Erlebnis ist ja für jeden irgendwie was anderes. Und dass sie das irgendwie dann doch so gut umgesetzt haben, fand ich schon wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Dass du merkst, ja, da sind Leute dabei, die mögen die Spiele, aber es sind halt auch Leute dabei, die mögen ordentliche Stories und gute Geschichten und gute Charaktere. Und das baut die Serie ja wirklich fantastisch aus.
Was halt viele Details, die direkt aus den Spielen sind, die unglaublich gut eingewoben sind, auch wie sie wirken. Also Stimpaks zum Beispiel, wie die funktionieren. Was ich besonders in dieser Staffel halt fand, waren natürlich die Drogen, weil sie dich schnell abhängig machen, genau wie in den Spielen. Gleichzeitig bist du aber beim Schießen besser. So. Also da hast du wirklich, selbst das haben sie eingebaut. Und immer wenn ihr einen Zeitlupen-Kill in Fallout seht und dabei fliegen auch noch Gliedmaßen ab, dann ist das aus diesem Vets-Kampfsystem seit Fallout 3. Das soll einfach das replizieren. Es gibt sogar einen Moment, der war einfach aus der Render-Sequenz von New Vegas. Also die Opening Cinematic, dass du quasi, ich glaube, aus dem Visier des Helms von dem NCR-Ranger durch das Scope die Kugel, die dann Zeitlupe aus dem 50-Cal-Sniper-Gewehr rausfliegt. Das ist 1:1 aus dem Spiel. Das ist Fanservice pur, aber es wirkt gar nicht so deplatziert. Sondern es passt zu der Art, wie sie die Action inszenieren, plus die Musikmontagen, die Yves schon erwähnt hat. Das ist einfach, das geht Hand in Hand. Und ich muss jetzt Credit an Wally geben, etwas, worüber ich nie nachgedacht habe, was mir nie aufgefallen ist, was vielleicht überinterpretiert ist, aber fantastisch sich in die Spiele einfügt. Du hast ja sehr viele Handlungsstränge. Was Yves ja schon erklärt, es gibt sehr viele Handlungsstränge, die aufgemacht werden, plus einen Flashback-Handlungsstrang, den es in den Spielen gar nicht gibt, zumindest nicht so, der das Ganze noch westworldiger, noch lostiger macht, weil er ja in Flashbacks die Motivation der Zukunft ganz gut erklärt. Was in den Spielen immer wieder passiert ist seit Fallout 3, du kannst immer einen Begleiter dazu holen, mit dem du durchs Wasteland läufst. Aber es ist immer nur einer, plus Dogmeat ist optional auch noch dabei. Also maximal bist du zu dritt und der dritte ist immer ein Hund. Und mir ist das nie aufgefallen, bis Wally mir das gestern gesagt hat. Das ist in der Serie auch so. Mhm. Wenn sie durchs Fallout, wenn sie durchs Wasteland laufen, sind es immer zwei Personen plus Dogmeat vielleicht und das war's. Die sind so gut wie nie zu dritt, ja, ab und zu schon, aber nur ganz, ganz kurz, als hättest du nur so ein NPC-Gespräch und dann war's es wieder. Und dann sind es immer zwei in wechselnden Konstellationen. Das muss man zur Verteidigung von Seriendramaturgie sagen. Game of Thrones macht das auch, Stranger Things macht das und übertreibt es völlig in der letzten Staffel, weil sie so viele Konstellationen aufmachen. Aber so erzählt man oft Serien mit mehreren Parallelhandlungen, aber das ist hier schon sehr augenfällig, dass es sehr wie in den Spielen ist.
Ist mir auch aufgefallen, als jemand, der die Spiele spielt.
Sollen wir die Fraktionen kurz erklären, wo wir an dem Punkt sind? Weil die sind ja wirklich auch wieder 1:1 aus den Spielen. Also wir haben halt neu dabei Caesar's Legion. Mhm. Die, aber da konnte ich mich nicht dran erinnern, haben die in den Spielen echt immer Kaiser gesagt? Vielleicht habe ich Fallout New Vegas zu oft auf Deutsch gespielt. Ich dachte, ich habe es höchstens einmal auf Deutsch gespielt, ansonsten auf Englisch.
Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich glaube, das haben sie vielleicht hier auch einfach als Gag reingebracht, weil das ist ja jetzt hier quasi der Original-Caesar ist ja jetzt dann tot. Mhm. Und womit sie ja auch schon so ein bisschen halt, was du ja auch schon meintest vorhin, Marco, dass sie bestimmte Sachen ja dann doch einfach für die Serie entscheiden müssen. Also halt die Tatsache, okay, die Legion gibt es zwar noch, aber du kannst dich ja in New Vegas auch entscheiden, Caesar am Leben zu lassen. So. Und dann würde ja in deiner Spielewelt die Legion ja immer noch unter ihm funktionieren. Mhm. Und das ist ja bei Robert House dann später auch so ein bisschen die Frage, wie sie das so machen. Aber ja, Caesars Legion fand ich auch super, dass wir da auf einmal einfach Macaulay Culkin hatten. Und vor allem, ja, ich dachte die ganze Zeit noch so, okay, der taucht jetzt einmal kurz in dieser einen Episode auf. Ist das jetzt wie mit Kumail Nanjiani, wenn der da bei den, als Sender Harkness bei der Bruderschaft auftaucht und dann ja wirklich relativ schnell wieder weggekillt wird? Ist das bei Kevin McAllister jetzt genauso? Aber taucht er denn zum Schluss, zum Glück, wie ich finde, nochmal auf und baut er denn schon was Schönes für Staffel 3 mit auf?
War das in den Spielen nicht auch so, aber da könnte ich mich jetzt doch täuschen, weil New Vegas habe ich nur einmal auf dieser Seite durchgespielt, weil ich diese Fraktion so hasse. war das nicht sogar so, dass man selber der Caesar werden konnte?
Ja, es gibt ja, glaube ich, unterschiedliche Möglichkeiten. Also du kannst ja Caesar killen. Ich weiß nicht, ob du auch selber Caesar werden kannst. Da bin ich mir jetzt auch gerade ein bisschen unschlüssig.
Weil wenn das so wäre, würde das ja implizieren, dass ich finde ja, dass alle Enden irgendwie funktionieren für diese zweite Staffel, würde das bedeuten, dass der tote Caesar, der da liegt, höchstwahrscheinlich der Spieler ist. Ja. Das fand ich halt lustig. Deswegen siehst du auch sein Gesicht nicht. Mhm. Weil der kann ja sonst wie aussehen. Und er hat ja auch so eine egomanische Antwort hinterlassen auf diesen Zettel. Deswegen klingt das ganz nach einem Spieler. Und Robert House deutet ja auch an, was man ihm alles angetan hat. Mhm. Weil das sind alles Möglichkeiten, wie du ihn umbringen kannst oder am Leben lassen kannst. Und das ist halt sehr viel tiefes Lore-Wissen. Und trotzdem kann ja sein, dass dieses Backup existiert, das man anscheinend sieht. Also ich würde behaupten, es ist eine Art Backup. Ja. Oder vielleicht ist er noch irgendwo. Aber dann müsste man das wieder auflösen. Und ich glaube, das werden sie nicht tun. Also werden sie ihm nicht widersprechen. Das finde ich alles wunderbare Antworten auf die verschiedenen Enden der Spiele. Wir haben die NCR, die New California Republic. Mhm. Die gab es ja schon im ersten Teil, weil die hat ja dieses Shady Sands gegründet.
Genau, und da war ja auch Moldava, für die ja Lucy die kalte Fusion hinbringen sollte, in dem Kopf von Dr. Wulzig, der ja von der Enklave kommt. So. Also die NCR war ja noch mit so die größte Fraktion, die man in Staffel 1 auch kennengelernt hat.
Was ich auch witzig finde, ist die Enklave, die es ja noch gibt, die ich vergessen hatte, dass sie in Staffel 1 vorkommt. Ich hatte auch vergessen, dass Ben aus Lost, also Michael Emerson, mitspielt. Hatte ich völlig vergessen, weil die war das für mich so, oh, witziger Cameo in der zweiten Staffel, bis ich mich erinnert habe, Moment mal, da war ja in der ersten Staffel auch
und
schon.
Und vor allen Dingen das Witzige ist, du siehst in Staffel 1 schon, dass die Enklave an diesen Kontrollchips arbeitet, nämlich mit den Hunden. Weil du siehst ja, wenn er diesen Hund rausnimmt, da stehen ganz viele Wissenschaftler, die vor sich einen Hund haben und da ist der Chip halt noch riesig groß und jetzt in der zweiten Season experimentiert Hank ja so lange rum, bis der Chip wunderbar klein ist und man damit die Menschen steuern kann. Aber ja, so, das sind so die Kleinigkeiten, die ich dann wirklich geil finde, so. Und ich meine, die Enklave haben sie ja auch in Staffel 1 da wurde die ja nicht mal erwähnt, aber du hast schon gesehen, da wo Dr. Wilczek herkommt, die experimentieren an Supermutanten rum, die haben halt ihre komischen Kontrollchips und was weiß ich nicht alles und jetzt werden sie auf einmal wichtiger und wichtiger.
Auch New Vegas selbst sah wirklich 1:1 aus wie in den Spielen, zumindest wie ich es in Erinnerung habe, weil in Fallout New Vegas habe ich nicht so oft durchgespielt wie Fallout 3. Fallout 4 habe ich sogar nur einmal durchgespielt und deswegen bin ich immer unschlüssig, ob es wirklich ganz genau so war, aber es war so wie in meiner Erinnerung. Kannst du das bestätigen?
Ja, also New Vegas sieht wirklich sehr, also auch die, dass wir Freeside noch mit drin haben, dass wir den Strip da haben, so klar, sie ändern natürlich so ein paar Sachen einfach irgendwie um, aber da merkst du halt so, die wollen auch, dass es so aussieht wie in den Spielen und gleichzeitig können sie ja aber auch perfekt sagen, ja, aber die Serie spielt ja nach diesen Ereignissen von Fallout New Vegas. Natürlich sieht New Vegas jetzt ein bisschen anders aus, weil die Zeiten, es ist ja wieder ein bisschen Zeit vergangen.
Wir haben jetzt schon ein paar Cameos angesprochen, deswegen würde ich an der Stelle einfach weitermachen. Es gibt, also auch das von, ich sag Namen bestimmt falsch, Kumail Nanjiani, dieses, das fühlte sich ja fast mehr wie ein Cameo an, weil er auch nur für 2 Folgen vorkommt. Ja. Und ich würde mich sogar an seinem Cameo oder an seiner Rolle am meisten stören der gesamten 2. Staffel, weil er für mich gefühlt der einzige war, der so getan hat, als wäre er in einer witzigen Spiel- und Verfilmung. Während alle anderen ja ihre Rollen ernst interpretieren, egal was Witziges drumherum passiert. Vielleicht noch Thaddeus oder Thaddeus, der vielleicht auch noch, der ist auch ein bisschen drüber, aber nicht zu sehr drüber. Der könnte 1:1 aus den Spielen sein. Aber Nanjiani halt nicht. Der war mir ein bisschen zu viel. Und ich weiß, Yves hat einen passionierten Hass für ihn.
Warum? Passionierter Hass, das stimmt gar nicht. Also das ist viel zu sehr. Ich finde nur, er ist mittlerweile zu sehr in diesem Typecasting drin. Ich finde, er spielt sich viel zu häufig selbst. Also er spielt die Rolle ganz genauso, wie man denkt, Nanjiani ist in Fallout. Also,
das, was du auch immer von Mark Ruffalo sagst.
Ja, genau. Also es ist so, er ist halt da, er ist halt für Gags verantwortlich und das, was mit ihm passiert, ist halt, also dass er halt umgebracht wird von Maximus, das sorgt halt für was Spannendes. Aber er ist eigentlich, der Charakter selbst ist eher ein Plot-Device.
Habt ihr Natasha Henstridge wiedererkannt?
Nee.
Die aus Species?
Nee, tatsächlich gar nicht.
Ich habe das nur auf IMDb kurz gesehen, habe gedacht, Moment mal, die kenne ich doch. Wo war die denn? Das ist die Schwester, die über die kanadische Grenze geht und zurückbleibt. Das ist die aus Species. Ja, ich habe sie auch nicht wiedererkannt. Wobei, um fair zu sein, ich habe mir schon irgendwie gedacht, also irgendwie könnte das eine prominentere Nebenfigur sein. Weil sie hat mittlerweile so viel am Gesicht machen lassen, dass du weißt, die haben da nicht irgendwie den Extra gecastet. Das muss jemand sein, der damit struggelt, dass du in Hollywood halt viel machen muss, um noch länger zu spielen. Und ich glaube, das löst unterbewusst so dieses Gefühl aus, müsste ich diese Person kennen? Und ironischerweise, wegen den ganzen Sachen im Gesicht, erkennst du sie dann auch nicht ganz so sehr, aber sie hat auch nicht viel Screentime. Es gibt noch 2 Cameos, die für die Spiele-Fans ganz wichtig sind, die aber natürlich Yves auch erkannt haben wird. Das sind nämlich zum einen Ron Perlman und Clancy Brown. Ron Perlman, weißt du, warum Ron Perlman so besonders ist für Fallout, Yves?
Nee, aber ich find's geil, dass er mal wieder hinter viel Make-up ist und so ein Frankensteins Monster-esken Charakter spielt wie den Supermutanten. Ich find das geil, weil Ron Perlmans ganze Karriere hat früher darauf basiert, dass er immer wieder nur gecastet wurde als irgendein monströses Wesen. Er hat auch wortwörtlich in Interviews gesagt, ich habe halt ein affenmäßiges Gesicht und wurde immer so gecastet. Und ich fand's cool, ihn in der Rolle zu sehen. Ich hab's halt auch wirklich nicht erwartet. Also ich habe jetzt trotzdem die Augen bisschen weiter aufgerissen, weil Marco meinte, ein Cameo kommt noch und es funktioniert richtig gut. Und ich wette, du meinst Ron Perlman, oder?
Also ich habe nur gehört, dass er kommt. Stimmt.
Da hattest du schon durchgeguckt.
Ja, da habe ich schon gesehen. Ja, ich meinte Ron Perlman tatsächlich.
Ja, hat auch wirklich gut funktioniert.
Der funktioniert aber noch besser für die Spielefans, weil du hast gesagt, er wird immer wegen seinem Gesicht gecastet. Ron Perlman wird aber auch für seine Stimme gecastet, weil er hat ja eine besonders tiefe Stimme. Und das Berühmteste, was er jemals gesagt hat in seiner ganzen Karriere, weil das zieht sich seit 30 Jahren durch seine Karriere, ist War. War never changes. Das ist von ihm. Das hat er 97 oder wann das war für Fallout 1 eingesprochen. Und berühmterweise, weil er das mal neulich erst im Interview gesagt hat, er hat dafür $40 und ein Sandwich gekriegt. Aber er war halt ein armer Schauspieler, er hat es auch für $40 und ein Sandwich gemacht. Und das ist der berühmteste Satz aus dieser ganzen Spielereihe, der in jedes fucking Spiel eingebaut wird. Ich weiß nicht, ob er es nochmal neu irgendwann aufgenommen hat, ob er auch mehr Geld dadurch kriegt oder ob sie ihm einmal die Rechte abgekauft haben und diesen Satz einfach immer wieder abspielen. Was bedeutet, dass er nichts mehr daran verdient? Allein die Tatsache, dass sie ihn für die Serie zurückgeholt haben, für diesen Cameo, der wahrscheinlich irgendwann Staffel 3 wiederkommt, weil das klingt nach einer neuen Fraktion, das bedeutet, dass er endlich Geld dafür kriegt, dass er Fallout so geprägt hat. Das macht mich so glücklich an dieser Situation. Jetzt verdient er auf einmal Geld an Fallout, was vorher nicht der Fall war. Deswegen großartig. Und das gleiche, ähnliches gilt für Clancy Brown. Der hat in einem der Fallout-Spiele hat er auch schon eine Rolle gesprochen. Liegt aber auch daran, weil Clancy Brown und seine Stimme, der hat ja alles Mögliche schon synchronisiert. Ich glaube, in Star Wars kommt er 5-mal vor oder sowas.
Weißt du, was seine längste Rolle ist, die er spricht? Wisst ihr das?
Ja, klar. Mr. Krabs.
Ja, in SpongeBob. Das ist Mr. Krabs. Ich finde das so krass, weil für mich wird der immer Calvin sein aus Lost. Also der Partner von Desmond im Hatch.
Ja, stimmt, der spielt ja auch noch in Lost mit. Das vergesse ich schon immer wieder, wo der überall mitspielt. Aber der hat ja auch so, ähnlich wie Ron Perlman, so ein prägnantes Gesicht. Der ist perfekt für Nebenrollen. Eigentlich hätte ich gerne beide öfter in Hauptrollen. Ich sag nur Hellboy.
Er war ja auch vor kurzem hier in der Pinguin-Serie. Da war er doch Marody.
Ja, stimmt. Ja. Der Anführer dieser anderen Familie.
Er ist ja gefühlt überall irgendwie so. Also Clancy Brown kommt man ja nicht drum herum. Aber ja, fand ich auch cool, dass sie ihn hier als den Präsidenten dann in Fallout mit reinbringen.
Wer leider nicht dabei sein kann, aber ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es so gewesen wäre, ist Matthew Perry.
Ja.
Weil Matthew Perry, das weiß jetzt Eve bestimmt nicht, ist einer der größten Fans von Fallout, die es überhaupt gab. Der ist so ein großer Fan von Fallout 3 gewesen, dass er damals die Entwickler angerufen hat bei Bethesda und gesagt hat, sie sollen eine Rolle im nächsten Fallout geben. Er macht das sofort.
Ach, krass.
Und er war dann der Antagonist in Fallout New Vegas. Das ist der, den man in der Zwischensequenz gleich am Anfang sieht. Dieser shady, wie soll ich sagen, quasi Sinatra-Typ. Ich weiß nicht mal, wie er hieß.
Benny,
der einem
Benny
diesen Chip hinwirft.
Benny.
Und das war Matthew Perry, der hat diese Sprechrolle gespielt, weil er so ein großer Fallout-Fan ist. Nur deswegen hat er da mitgemacht. Und ich bin mir so sicher, in einer schönen Paralleldimension, in der Matthew Perry noch lebt, hätte er auch ein Cameo in Fallout gehabt. Auch wenn seine Figur natürlich in den Spielen irgendwann das Zeitliche sägt. Denn ich glaube, unausweichlich, glaube ich. Ich kann mich gar nicht entsinnen, dass man irgendwie mit dem kollaborieren könnte oder sowas, sondern man rächt sich an ihm.
Ja, dann lass uns doch mal in die Hauptfiguren reinspringen. Und ich weiß nicht, was ist denn euer Lieblings-Arc gewesen, weil ich meine, ich bin ganz ehrlich, jedes Mal, wenn es um die Brotherhood of Steel geht, ich finde, es ist das Uninteressanteste der Show und ich feiere es am meisten, wenn ich diese Buddy-Cop-mäßige Dynamik habe zwischen dem Ghoul und Lucy. Ich finde diese zwei Gegensätze und die spielen halt auch so geil gegeneinander, miteinander, auch dass sie nach Season 1 und speziell innerhalb von Season 1 ein bisschen rougher wird. Das finde ich ziemlich, weil du siehst ja diese Eröffnungsszene, die halt auch eine Hammer-Shootout-Sequenz ist. Aber da siehst du ganz krass, dass sie drauf achtet, sie schießt dir in Po, sie schießt dir in Fuß oder sonst wohin. Dann gibt es irgendwann den Moment, das ist Lucy 2.0. Das ist Lucy in The Wasteland. Finde ich ziemlich geil. Und die Chemie zwischen ihr und Gorgons ist crazy gut. Also ist wirklich crazy gut.
Ich finde sie auch deswegen so gut, weil wir von Cooper Howard, dem Ghoul, ja lernen, dass seine Vergangenheits-Ich ja durchaus viel naiver war. Mhm. Er war zwar ein Veteran als Schauspieler und Werbefigur, aber er war sehr naiv, was Vortech angeht und so weiter. Und er versucht, aus diesem Loch wieder rauszukommen. Und dann hast du immer wieder den Schnitt zum Gegenwarts-Cooper Howard, oder der jetzt einfach nur noch der Ghoul ist, der natürlich kompletter, zynischer, deprimierter Typ ist, der jeden mit in den Tod reißen würde, wenn es sein muss, den nur am Leben erhält, dass er seine Frau und sein Kind sucht. Wobei die zweite Staffel dem ja noch eine Nuance dazu gibt, weil nach der ersten Staffel hätte ich gemeint, er will sich an seiner Frau rächen.
Nach
der zweiten Staffel ist die Situation natürlich komplett anders, also typisch westworldig, Mystery-mäßig. Das macht es so interessant, dass er so eine Figur voller Gegensätze in sich selbst ist und Lucy aber dieses Naive nochmal repräsentiert, so sein Vergangenheits-Ich. Und damit muss er sich auseinandersetzen. Und mir kann keiner erzählen, dass er sie nur rettet, weil er sie als Handelsobjekt braucht für Hank, sondern Ich glaube wirklich, dass was sehr Gutes noch bei ihm im Herz dann noch schlägt. Und natürlich rettet er Lucy. Er hat auch moralisch keine andere Wahl, auch wenn er anders tut.
Ja, also das ist ja schon klar. Ich meine, das ist doch die Szene, wo er ihr den Betäubungsfall reinschießt und sie sagt, we are just getting to like each other. Und er sagt ja auch, we were. Also das ist ja schon die Bestätigung dazu.
Ja.
By the way, wie auch immer dieser Power-Handschuh heißt, mit dem man jemandem richtig doll auf die Fresse haut.
Power-Fist.
Mega geil. Also das fand ich auch, das war ja das Ende von der 6. oder 5. Episode, wo sie betäubt wird und vor ihrem Vater wach wird. Mhm. Und ihm aber davor noch ordentlich eine in die Fresse haut und er da aus dem Fenster rausfliegt. Was für eine großartige Sequenz.
Powerfist 1:1 aus dem Spiel natürlich. Ja. Wie so ziemlich jede Waffe, wirklich. Also sie sind auch da wieder sehr detailliert. Und man kann sagen, sie hat den Ghoul aus dem Fenster gefistet. Ich habe eigentlich gedacht, dass jetzt dieser Gag von dir kommt, aber Eve, ich werde jetzt gegen diesen Ball treten, damit das nicht so schwer auf deinem Herzen lastet.
Kennst du das Comic-Panel aus Masters of the Universe?
Nein, ich kenne gar kein Comic-Panel aus Masters of the Universe.
Also es gibt einen Charakter bei Masters of the Universe, der heißt Fisto. Und es gibt eine Szene, da liegt er am Boden mit seiner gigantischen Fisterhand. Ja, und He-Man hält ihn und fragt, are you okay? Und der He-Man, I fisted them all. I fisted them so hard, but I couldn't fist them all.
Es wäre eine gute Szene für den Film, der da noch kommt.
Guck mal, wie unschuldig wir damals waren. Wir konnten sowas lesen ohne Hintergedanken.
Aber ich finde hier auch wieder, warum der Ghoul so gut funktioniert, ist die Parallelhandlung mit Robert House einfach. Mhm. Weil House auch ideal besetzt, finde ich, ist Justin Theroux. Mhm. Man kennt ihn auch aus den Spielen. Sie haben ihn hingeschminkt, dass er so aussieht. Die Ausstrahlung ist großartig von ihm. Der ist ein Scene-Stealer in der gesamten zweiten Staffel. Und wenn er da nur sitzt und seine Zigarette raucht, ist er so lustig. Also wie vieles in dieser Serie. Aber perfekt besetzt, perfekt gecastet.
Ja, ich find's auch geil, dass sie diesen anderen Schauspieler, den sie in Staffel 1 noch hatten, dass sie den trotzdem drin behalten, weil sie dann ja irgendwann auch aufklären, ja, okay, Robert House hatte halt diesen Doppelgänger über 10 Jahre lang und das ist einfach der Schauspieler, den wir noch im Finale von Staffel 1 da bei diesem großen Meeting gesehen haben, und weil er ja hier auch hier als jemand dargestellt wird, der durch Wahrscheinlichkeitsrechnung alle möglichen Dinge vorhersagt und sich dann auch denkt, okay, ich brauche zur Sicherheit einfach irgendeinen, der für mich als Figur nach außen hin tritt, und macht wahnsinnig viel Spaß, ja.
Das ist eine der coolsten Recasting-Methoden, die ich in der jüngeren Seriengeschichte gesehen habe.
Ja.
Habt ihr den Hype auf Social Media dazu mitgekriegt?
Nee.
Okay, das hat mir auch Wally gezeigt. Es wäre völlig an mir vorbeigegangen. Dadurch, dass der große Mr. House Robert House ist, das ist Robert House, wird sein auf Social Media sein Double Bobby Apartment genannt. Das ist quasi der kleine Haus. Er ist dann Bobby Apartment. Und Bobby Apartment, also der Schauspieler, der spielt auch damit. Der hat selber Social Media Posts gemacht von sich als Foto neben seinem Trailer oder was das war. Hat ein Post-it dran geklebt, auf dem Apartment draufsteht. Und, das ist cool, dass sich das auch so dynamisch weiterentwickelt hat.
Was ich aber auch sagen muss, was ich sehr schön fand, war die ganze Sache, dass sie aus der Figur von Norm, also Lucys Bruder, jetzt ein bisschen mehr gemacht haben. Weil der war ja irgendwie in Staffel 1 gefühlt anwesend und er ist ja dann da derjenige gewesen, der das große Geheimnis von Bunker 31 herausfindet. Und dass er da jetzt quasi mit diesen ganzen noch zukünftigen Managern da plötzlich irgendwie durch die Gegend rennt und auch mit denen. Ich finde es auch geil, wie er sie austrickst, damit sie einen Weg finden, aus diesem Bunker herauszukommen. So nach dem Motto, das ist jetzt eine wichtige Aufgabe für euch. Jetzt müsst ihr mal Teamfähigkeit zeigen. Also weil ihr ja meintet, so okay, es sind super viele Figuren und Charaktere, die jetzt halt auch irgendwie immer noch mal neu wieder mit dazukommen. Aber ich finde die Serie, bis auf das ganze Thema mit der Bruderschaft, was ich auch immer so irgendwie am langweiligsten fand, obwohl es zumindest durch die Post-Credit-Scene ja dann wieder doch irgendwie für Staffel 3 sehr, sehr spannend werden könnte, mochte ich das, dass sie so viel aus dieser Welt haben und dass sie auch immer so gut hin und her springen können. Aber ja, schlussendlich ist so der interessanteste Charakter ja trotzdem immer noch so Cooper Howard, gerade weil wir durch ihn ja auch so ein bisschen die Vergangenheit nochmal wahrnehmen. So, das hatten wir in den Spielen nie, dass du wirklich nochmal so in die Vergangenheit springst und mitbekommst, was war eigentlich alles los.
Ich muss auch sagen, ich halte Walton Goggins wirklich zurzeit für einen der besten Charakterdarsteller ever. Wenn du dir überlegst, wie krass wandelbar der Typ allein innerhalb dieser Show ist, ist crazy. Aber wenn du dich dann noch erinnerst, weißt du, dass der bei Sons of Anarchy sogar eine Transfrau gespielt hat und dann bei ein paar Jahre später bei The Hateful Eight diesen rassistischen Sheriff, der aber auch irgendwie eine Dumpfbacke ist und trotz all dem was Sympathisches hat, was sich schon voll falsch anfühlt, es zu sagen, der Typ ist so fucking genial. Und ich muss sagen, hier mit seinem ganzen Outfit, das er noch anhatte als Super Hollywood-Star, der nach Vegas undercover geht, um den Hitjob zu machen, ich sehe da sogar, also der könnte so etwas wie Kingsman auch am Start sein.
Mhm. Das stimmt, sehr wandelbar. Und dabei haben wir White Lotus noch gar nicht erwähnt, weil ich es nicht gesehen habe. Aber alle reden über seinen Auftritt in der dritten Staffel. Das war ja auch so ein Ding in Hollywood anscheinend.
Er war Walton super. Also Walton Goggins in White Lotus Staffel 3 ist auch ein absoluter Scene-Stealer.
Glaube ich sofort. Überraschend Scene-Stealer für mich in dieser Staffel, hätte ich nicht gedacht nach der ersten, war Stephanie Harper.
Ja.
Die Figur, die Schauspielerin fällt mir gerade nicht ein, ich habe gerade IMDb nicht auf. Aber die ist der Scene-Stealer dieses Vault-Tec-Subplots. Und das ist auch deswegen so cool, weil ich finde, Fallout, ohne dass irgendwas mit Vault-Tec-Bunkern ist, wäre ja auch langweilig. Hm. Und Norm entsteigt dem ja im wahrsten Sinne des Wortes. Aber mit ihr hast du immer noch einen Subplot, der in dieser komischen Utopie spielt, dieser retrofuturistischen Utopie, die es halt auch braucht. Diese albernen Jumpsuits, die brauchst du halt einfach auch. Und wie diese Welt aussieht und wie sehr die in quasi 60ern gefangen ist, auch wenn es von den 2060ern ja eigentlich hochwärts geht. Der Plot hat mir überraschend gut auch gefallen, weil er diese Mystery-Ebene dazu gekriegt hat. Man wusste ja, okay, sie ist aus Vault 31, damit ist eigentlich klar, was bei ihr ist. Aber nein, dazu machen sie auch nochmal einen Subplot auf mit Flashbacks, bei dem ich mir immer noch nicht sicher bin, auf was der eigentlich hinaus will. Weil der könnte sie trotz ihrer soziopathischen Eigenheiten als eine geheime Heldin etablieren. Weil sie arbeitet ja gegen Vault-Tec und vielleicht auch gegen die Enklave. Ich bin mir da immer noch nicht sicher, was sie macht. Oder für die Enklave.
Naja, kann beides sein. Lass Sebastian hier Klarheit bringen.
Nee, aber was meinst du mit dem weiteren Subplot? Also
naja, also sie ist ja Kanadierin.
Genau,
und anscheinend ist Kanadierin schon mal was ganz Schlimmes für die Amerikaner, weil sie an diesem Kriegsgebiet zwischen den Chinesen und in Amerika alles auf Alaska drumherum haben.
Kanada wird ja irgendwann annektiert. Weil halt die Chinesen fallen ja in Alaska ein, das sehen wir auch ganz kurz in Staffel 2 jetzt, wo Cooper Howard da ja auch gekämpft hat. Und in Kanada werden ja wahnsinnig viele Leute dann auch einfach in Lager gesteckt, die sich halt gegen diese Annexion wehren. Mhm. Und offensichtlich gehört sie da ja irgendwie mit rein. So, was ich bei ihr aber halt spannend fand, dass irgendwann herauskommt, dass sie tatsächlich Hanks wahre Frau ist. Und Lucys Mutter war halt einfach irgendeine Bunkerbewohnerin, die er dann halt irgendwie quasi brauchte, damit er den schönen Schein wahren kann. Und also ich glaube, bei ihr ist es ja eigentlich relativ eindeutig. Sie arbeitet mit Hank zusammen und vor allen Dingen auch mit dieser Enklave. Weil ich meine, das war dieses große Mysterium, so was ist in der Box, die sie da unbedingt irgendwie von Hank haben wollte. Und dann ist da dieser coole schwarze Pip-Boy, der halt direkt den Kontakt zur Enklave liefert. Und sie sagt ja dann auch, okay, und jetzt startet mal bitte Phase 2.
Ja, aber, und das ist mein aber als Kanadierin, sie unterwandert ja, sie hat ja schon Hank unterwandert. Also sie unterwandert mit Hank Vault-Tec für die Enklave, ja. Aber Hank ist ja auch schon unterwandert von ihr. Die ist ja sowas wie eine Triple-Agentin. Wenn du das so siehst.
Gut, ja.
Und dadurch, dass sie die Amerikaner ja hasst, inbrünstig hasst. Ich weiß nicht genau, wie sie wirklich zu Hank steht. Ich hatte aber nie den Eindruck, dass sie groß verliebt ist in ihn, wie wir ja auch gesehen haben, dass er ihr nur Mittel zum Zweck war, damit sie die Apokalypse überlebt. Hm. Die hat ja eine eigene Agenda. Sie hat eine eigene Agenda. Aber die Frage ist die denn für die Enklave oder ist die am Ende auch vielleicht sogar gegen die Enklave? Trotz ihrer soziopathischen Eigenheiten.
Ja gut, das wäre dann noch der krasseste Plot-Twist ever, wenn irgendwann herauskommt, dass sie für irgendeine kanadische Geheimorganisation arbeitet, die zum Wohle Kanadas da die USA untergraben will oder irgendwie sowas. Ne? Aber
es kann ja auch einfach sein, dass die Enklave vernichten will. Also ich würde behaupten, also das wäre jetzt meine Theorie tatsächlich sogar. Es wäre sogar meine Theorie, dass sie vielleicht gar nicht, weil irgendwie fehlt mir da noch der aufklärende Flashback zu dem Verschwinden von dem einen Wortbewohner. Weil den müsste sie auch erstmal also loswerden. Woody. Ne? Woody, sie müsste ja nicht nur umbringen, sie müsste auch den Leichnam loswerden. Und das ist bei ihm noch ein bisschen schwieriger als bei den meisten anderen Leichnamen in diesem Bunker.
Ja so, gut, aber dann frage ich mich, warum sie Phase 2 initiieren lässt, so, weil
immer näher an die Enklave.
Ja, gut, aber, ja, mal schauen. Also
wie so ein komischer Schläfer.
Ja,
ich glaube, es ist alles möglich. Ist auch interessant, dass wir selbst über so einer einfachen Serie wie Fallout hier sitzen und Theorien spinnen können, weil sie immer noch nicht eindeutig genug sind. Ich meine, sie haben es jetzt geschafft, muss man auch mal sagen, ne? Eine Staffel später ist auf einmal Stephanie ist die Frau von Hank gewesen? Okay, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. So, also es ist irgendwie alles möglich gerade bei Fallout. Dafür ist es offen genug. Und das führt uns auch ein bisschen zum Ende, glaube ich. Weil das Ende zumindest suggeriert, wo es hingeht, also Richtung Colorado. Es zeigt uns aber auch, dass der große Krieg, vor dem Supermutant Ron Perlman geredet hat, dass der wirklich vor der Tür steht, im wahrsten Sinne des Wortes. Also eigentlich müsste es noch so ein bisschen, also die Handlung sich wieder so aufteilen, dass auch die Orte aufgeteilt sind, wäre jetzt meine Vermutung. Also der große Krieg ist jetzt erstmal in Kalifornien, aber der muss hinführen nach Colorado. Was auch deswegen besonders ist, wie mir Wally nochmal erklärt hat, weil Colorado in den Fallout-Spielen ja nur in Fallout Tactics, einem Spiel, das kein Mensch gespielt hat, das nicht besonders gut war, 25 Jahre alt ist, eine Rolle gespielt hat. Und ich glaube, es wird sogar als nicht kanonisch betrachtet, wenn ich es richtig weiß. Oder? Irgendjemand, Wally hat mir das auch gesagt, dass das Spiel nicht als kanonisch gilt. Weil es halt so ein Spin-off-Spiel war und wahrscheinlich ein anderes Studio oder was auch immer. Aber jetzt führt's da langsam hin und sieht ja auch so aus, als wäre die Enklave in diesen Cheyenne Mountains und das ist, glaube ich, auch in Colorado, oder Eve? Du weißt doch sowas besser als ich.
Ob ich weiß,
Mountains, was? Cheyenne Mountains, ist das in Colorado?
Oh Gott, jetzt fragst du mich was.
Zumindest sieht diese Bergkette, auf die Cooper Howard schaut, so ein bisschen danach aus, als könnte das auch der Ort sein, wo die Enklave da hockt.
Ist in Colorado.
Also,
ja. Siehst du? Ja, dann passt das ja alles irgendwie zusammen und ich bin echt gespannt, wie es an der dritten Staffel weitergeht. Du hast aber auch gesagt, jetzt hier die Post-Credit-Scene. Die deutet ja mehr an. Was deutet sie denn an, Sebastian?
Na, erstmal müssen wir auch noch sagen, was ich ja auch sehr geil finde, dass wir jetzt noch in New Vegas ja auch noch so einen kleinen Bürgerkrieg bekommen mit der Legion, jetzt angeführt von Kevin McAllister. Ich weiß gar nicht, ob der in der Serie überhaupt den richtigen Namen gekriegt hat oder einfach nur Legionär Nummer 2 ist, der jetzt halt sich Kaiser nennen darf.
Ich habe neulich erst den alten Asterix nochmal gesehen, Asterix der Gallier, und ich liebe die deutsche Synchro davon, von 84, die Arne Elsholz-Synchronisation. Und die Namen, die sie sich für die Legionäre ausdenken. Und ich muss gerade denken, wie wäre es, wenn sie ihn auch einfach Julius Ventilatus nennen würden?
Ja, das war sowieso, die Namen, die sie auch in den Asterix-Comics immer hatten, waren super. Und halt die NCR, ne? Also ich meine, in New Vegas wird es, glaube ich, noch wild zur Sache gehen. Und die Bruderschaft will jetzt das Liberty Prime Alpha Projekt starten. Ein riesengroßer Superroboter, den du halt steuern kannst, um ihn auf deine Feinde zu schicken. Und den hat man, glaube ich, in Fallout 3 und in Fallout 4 gab es den auch schon mal irgendwie. Mhm. Und der wurde ja sogar auch irgendwie schon vor dem großen Krieg gebaut, um eigentlich gegen die chinesischen Invasoren zu kämpfen. Aber dann hatten sie damals das Problem, dass die Energiezufuhr nicht so wirklich funktioniert hat. Und jetzt, wenn die Bruderschaft sowas hat, wird's natürlich wieder geil, so, weil wenn die Bruderschaft auf einmal mit irgendwelchen Macs durch die Gegend rennt und dann noch mit ihren Power-Ausrüstungen da durch die Gegend rennt, so, dann könnten die halt auch der Enklave wieder gefährlich werden.
Der sieht aus wie ein Iron Giant.
Genau.
Ja, da muss ich auch dran denken. Scheiße, das wäre jetzt mein einziger Beitrag gewesen und du hast ihn mir genommen. Danke dafür.
Ich habe mich ja ein bisschen eingelesen bei der GameStar. Ich werde den Link mal für euch verlinken, dass ihr euch auch Bilder ansehen könnt. Unten in den Shownotes gleich. Zu dem Iron Giant, also zu Liberty Prime. Den gibt es in Fallout 3, da ist er storyrelevant, da taucht er auf jeden Fall auf. In Fallout 4 ist Mark II, das ist auch noch benannt wie bei Iron Man, ist Mark II auch spielbar theoretisch, je nachdem, wie du dich bei den Fraktionen entscheidest und was du machst. Und hier ist es jetzt der Liberty Prime Alpha. Aber wie auch der Artikel festgestellt hat, Alpha bedeutet in Fallout meistens nicht, dass es einfach das Erste ist, so eine Art Prototyp, sondern dass es das Beste ist, das Stärkste ist. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass der Liberty Prime Alpha ordentlich aufräumt im Wasteland, weil sie ja noch ein bisschen Cold Fusion Energie haben. Und dann können sie auf einmal ihrem Superroboter die Energie geben, was sie vor dem Krieg nicht konnten. Oder vor den Bomben, nicht vor dem Krieg. Das ist eine schöne Referenz.
Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, weil wir, aber wir haben ja Ron Perlman schon kurz erwähnt. Und das ist ja dieses Forced Evolutionary Virus.
Ja, stimmt.
Von dem Norm ja rausgefunden hat, dass es irgendwie etwas ist, das wichtig ist für Phase 2. Und zusätzlich haben wir ja durch Hank auch noch gelernt, dass die Bunker eigentlich für die Enklave gar nicht das Experiment gewesen sind, sondern alles, was auf der Oberfläche passiert. So was natürlich spannend ist, weil alle, die sich mit Fallout auskennen, wissen, dass durch dieses Forced Evolutionary Virus letztendlich diese Supermutanten entstanden sind, von denen wir jetzt zumindest, also wir haben in Staffel 1 halt ganz kurz mal so eine Hand gesehen, die sich bewegt hat. Und jetzt haben wir halt ganz bisschen Ron Perlman als Supermutant gesehen, der ja eben auch schon warnte, okay, es wird halt noch jetzt einen großen Krieg geben zwischen uns und den anderen. Und wenn jetzt Phase 2 halt auch irgendwie mit diesem Forced Evolutionary Virus in Verbindung gestellt wird, zusätzlich noch zu dieser komischen Forschung mit diesen Gedankenkontrollchips, dann mag ich mir gar nicht ausmalen, was die da alles noch für wilden Scheiß in Staffel 3 dann bringen werden. Weil sie gerade das Thema der Supermutanten da dann auch wirklich noch schön mit reinbringen können, die ja eigentlich auch so mit zu den gefährlichsten Gegnern in den Fallout-Spielen gehören. Gleichzeitig gibt's ja aber auch immer mal wieder Supermutanten, die freundlich sind, die auch besser mit Menschen können und so. Also da gibt's noch sehr, sehr viele coole Möglichkeiten.
Was sie noch gar nicht gemacht haben, glaube ich, jetzt korrigiere mich bitte, Sebastian, wenn ich es einfach nur vergessen habe, sind synthetische, also Thins, hatten sie noch gar nicht drin gehabt. Das ist ja die Hauptstoryline von Fallout 4, was genau, das Coolste an Story in Fallout 4 ist, finde ich. Das ist im Prinzip, es geht um Blade Runner, Eve. Es geht darum, dass es Androiden gibt, die nicht wissen, dass sie Maschinen sind. So perfekt leben die unter den Menschen.
Glaubt ihr, es gibt jetzt schon Charaktere, die sich als das herausstellen werden?
Ich könnte es mir vorstellen, ehrlich gesagt.
Na, ich glaube, was das Ding erstmal für Staffel 3 eher sein wird, ich glaube nicht in Richtung der Synths, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie das so ein bisschen ummodeln in Richtung dieser Chips. Weil die sind ja jetzt mittlerweile so klein, dass du gar nicht mehr checkst, so wer hat diesen Chip. Und ich glaube, jede neue Figur, die jetzt in Staffel 3 eingeführt wird, müssen wir erstmal hinterfragen, wird die nicht schon irgendwie gesteuert? Und bei diesem ganzen Thema mit den Chips, das fand ich ja eigentlich dann wirklich auch sehr spannend. Das ist ja dann wieder so dieses Philosophische, was ja dann auch bei den Fallout-Spielen und jetzt hier auch in der Serie so mit reinkommt, ist ja Lucy, die plötzlich sieht so, okay, das sind die Legionäre, die haben sich vorher noch irgendwie die Köpfe eingeschlagen und mit diesem Chip sind sie jetzt auf einmal beste Freunde. Und da sind Hank stellt die ja dann auch alle vor und sagt, ja, hier und die hat Menschen gegessen und der war Mörder und sowas alles. Und die sagen ja dann auch zu ihr, hey, wir sind hier voll happy so. Also scheiß auf unseren freien Willen, aber hier haben wir es wenigstens gut. Wir müssen uns nicht auf der Oberfläche rumschlagen und Angst davor haben, drauf zu gehen. Wir nehmen das sogar in Kauf. Und das fand ich halt auch spannend. Und ich weiß nicht, ich hatte halt auch gedacht, weil sie halt mit Kumail Nanjiani so ein bisschen ja auch auf das Commonwealth eingehen, was ja dann so der große Bereich war, in dem wir in Fallout 4 gekämpft haben, wo es ja dann eben auch um dieses Institut geht, was ja dann so eine weitere Fraktion ist, die halt sich um diese Synths kümmert, dass sie das auch noch mit einbauen. Ich hoffe, dass sie es erstmal nicht machen, weil ich glaube, sie haben gerade wirklich mehr als genug auf der Platte, um genug zu erzählen, dass wir jetzt nicht noch irgendwelche synthetischen Menschen brauchen, aber hey, mag vielleicht auch alles noch kommen.
Ich glaube, sie haben auch gesagt, dass sie für 5 bis 6 Staffeln Material haben, wo ja, die Story hinführen soll. Und da das im Moment immer noch so erfolgreich ist, auch mit der 2. Staffel. Es gab erst so Wortmeldungen, dass es nicht ganz so erfolgreich gewesen sei wie die 1. Staffel, aber das ist irreführend. Das hat irgendein Institut mal festgestellt, weil die Streaming-Minuten der 1. Staffel deswegen so explodiert sind, weil sie alles alle auf einmal released haben. Und das ist bei der 2. nicht so. Stattdessen hast du ein Rekordfinale.
Wie steht ihr eigentlich dazu? Also Staffel 1 war ja auch an einem Tag so nach dem Netflix-Prinzip und jetzt Staffel 2 wöchentlich. Und ich habe sehr viel unter meinen Videos so, oh, so ein Scheiß, oh, dass das immer wöchentlich kommt, voll doof. Wie steht ihr dazu? Findet ihr es gut, dass es wöchentlich kommt oder seid ihr auch eher Team, alles auf einmal rauskloppen?
Ich wäre dafür alles auf einmal, dass man sich das schön einteilen kann. Aber auf der anderen Seite als Content Creator macht es natürlich Sinn, Woche für Woche. So, deswegen sage ich mal Team Content Creator.
Ich bin Team, ich liebe Bingen und ich bin Team, ich liebe es, dass es anspruchsvolle Serien gibt, die es verdient haben, dass man eine Woche lang über die Folge nachdenkt. Mhm. Ich liebe beides und ich finde, die Diskussion wird immer aus der falschen Perspektive betrachtet, weil sehr oft geht es ja darum, okay, ich kann alles an einem Tag haben, dann habe ich ja alles früher. Oder es kommt wöchentlich und ich ärgere mich, weil ich so lange warten muss. Hm. Das stimmt aber bei den allermeisten Serien nicht. Die meisten Serien werden noch produziert, während die Ausstrahlung schon ist. Sowas wie 24 wurde noch gedreht, während die Ausstrahlung ist. Und wir können es auch bei den modernen 100-Millionen-Dollar-Serien ja auch bestätigen. Wenn ihr Screener nur von den ersten 4 Folgen kriegt, was ja sehr oft vorkommt, also wir, wenn wir sowas kriegen, dann sind da schon die Warnungen drin, die Effekte sind nicht fertig. Ja. Und die anderen 4 Folgen kriegst du nicht, weil die noch nicht fertig sind. Die werden gerade noch gemacht. Wenn ihr alles da draußen an einem Tag wollt, dann müsst ihr aber auch akzeptieren, dass die Serien dann noch später kommen. Hm. Die kommen dann ein paar Monate später und dann kriegt ihr alles später. Eine der wenigen Serien, wo man, die aufwendig und teuer ist, wo alle Folgen relativ früh fertig sind und die wurden immer noch nicht gedroppt, war jetzt tatsächlich A Night of the Seven Kingdoms, weil der Streaming-Start von HBO Max in Deutschland erst im Januar sein konnte und dann haben sie es auch im Januar released. Die hätten ansonsten die Serie auch schon ein bisschen früher releasen können. Mhm. Ich meine, weil die Screener so früh draußen waren, Anfang Dezember gab es wohl schon die ersten 4 Folgen, genau, die ersten 4 waren es. Und da hätte das, wäre das auch gegangen. Aber das ist halt eine Realität, auf die wir uns alle einstellen müssen. Wenn wir alles an einem Tag wollen, was ja eigentlich nur Netflix macht, Prime ab und zu, dann müssen wir auch akzeptieren, dass dann alles später kriegen. Hm. Und ich finde, wöchentlich ist bei so vielen Sachen auch, ehrlich gesagt, besser. Und es ist ja nicht so, als hätten wir nicht genug zu gucken. Eben. Und wenn ich alles bingen will, dann warte ich halt einfach. Ja. Das einzige Problem ist natürlich Spoiler. Ja. Das verstehe ich dann. Aber wenn du nicht alles an einem Tag siehst, sondern nur, sagen wir mal, 4 von 8, ne, weil du normaler Mensch bist mit dem Leben. Und am nächsten Tag wirst du schon zum Finale gespoilert, weil alle anderen, weil irgendwelche Leute, nicht alle anderen, alle 8 Folgen gesehen haben, dann hast du denselben Effekt. Mhm. Also ich bin tatsächlich kein Freund davon, alles auf einmal zu releasen, es sei denn, es ist eine Dumbart-Serie. Wenn es sowas ist wie You auf Netflix, etwas, was ich nur gucken kann, weil es eh schon Dexter Lite ist, während ich eine Switch anhabe und zocke, ne? Das kann gern alles da sein, das binge ich weg, ist mir völlig wohl, ich muss nicht eine Woche auf eine Folge warten. Better Call Saul, anderes Thema. Mhm. Jede Folge mindblowing in den letzten Staffeln. Ich brauche auch diese eine Woche runterkommen und drüber nachdenken und Podcasts hören darüber, selber welche aufnehmen darüber und dann endlich die neue Folge. Das ist ein Feeling, das geben dir die geilsten und besten Serien auf dieser Welt und die leben davon, dass es wöchentlich kommt.
Sehr gut. Das war mal ein Satz.
Das war ein Plädoyer dafür. Und ansonsten, ich verlinke euch auch noch den GameStar-Artikel, der prognostiziert, wann die 3. Staffel kommt. Weil die Dreharbeiten haben sie vorgezogen dazu. Die fangen jetzt im Mai diesen Jahres an. Die hätten eigentlich 2 Monate später anfangen sollen. Und das bedeutet, dass wir es auch ein bisschen früher kriegen werden, als wir dachten. Aber natürlich nicht mehr dieses Jahr, sondern vermutlich ab Mitte 27. Da ich nicht glaube, dass sie so eine Serie mitten im Sommer in Amerika releasen, wo ja sowas eher schlechter läuft, kann ich mir vorstellen, dass es dann frühen Herbst soweit ist nächstes Jahr. Darauf würde ich jetzt mein Geld setzen.
Wäre aber auf jeden Fall geil. Also wenn sie da jetzt wirklich auch irgendwie so ein bisschen
den Takt hochhalten.
Ja. Also, ja. Dass man nicht mehr so lange warten muss. Dann vergesst ihr vielleicht auch nicht mehr so viel von dem, was vorher passiert ist. Oder ich muss mich dann halt wirklich mal hinsetzen und ein was bisher geschah Video machen, damit alle
das
bestens
musst du tatsächlich.
Abholen.
Hast du das noch nicht gemacht? Ich hätte gedacht, du hast es schon gemacht.
Ich hatte es bei Fallout nicht gemacht, weil Fallout Staffel 2 lief, fiel jetzt halt auch genauso in meine Übergangsphase so. Ich hatte das erste Video zur ersten Folge noch bei Filmstarts gemacht. Dann war ich ja im Urlaub und im Umbau und dann, ich glaube, ich bin jetzt auf Filmbastion dann mit Folge 4, meine ich, oder so eingestiegen und deswegen hatte ich da dann nichts mehr zugemacht. Aber ja. Für Staffel 3. Also
ich flehe
dich an, mach das. Für Staffel 3 wird es dann auf jeden Fall geben.
Mach mal bitte eine Zusammenfassung für Leute wie uns.
Ja, und ihr findet die dann zukünftig oder auch jetzt schon die ersten Videos auf Filmbastion bei YouTube. Ich verlinke es für euch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank, dass du da warst, Sebastian. Das hat uns sehr, 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 sehr geholfen, wie man gehört hat.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich würde euch jetzt gerne anteasern, worüber wir nächste Woche reden, aber Yves und ich sind so gar nicht sicher, worüber wir nächste Woche reden.
Er hat mich jetzt angerufen und meinte, wir brauchen ein Thema. Ich so, ja.
Oh, was steht denn zur Auswahl? Habt ihr schon was zur Auswahl steht?
Also im Worst Case könnten wir einfach so ein Potpourri nochmal machen, aber ich denke so,
also,
nee, das kann eine Woche hält.
Ich
das
hau
noch,
jetzt raus, was ich als Vorschlag gemacht habe. Okay. Ich hau es jetzt raus, okay? Weil weißt du, was wir manchmal in diesem Podcast machen? Wenn ein Film Jubiläum feiert, ein 10-jähriges, ein 20-jähriges und so weiter und so fort, dann geben wir einem Klassiker hier eine Bühne, weil er Jubiläum feiert. Weißt du, was jetzt wieder ins Kino kommt und 40 Jahre Jubiläum feiert, Sebastian?
Nee.
Dirty Dancing.
Boah.
Und damit haben wir den Gast auch fest für den Dirty Dancing Podcast. Sebastian von Filmbastion ist der größte Dirty Dancing Fan, weil jedes Mal, wenn ich traurig bin oder geärgert werde, geht er zu mir und sagt, nobody puts baby in the corner. Und
das soll jetzt nicht so klären. Ich finde den super, den Film. Also das ist jetzt nicht irgendwie, das Ding ist halt nur, meine allererste wirklich feste Beziehung war mit einer jungen Dame, die so ein gigantisch großer Fan von diesem Film gewesen ist, dass ich den in der Zeit, in der wir zusammen waren, zu häufig gesehen habe.
Okay, Sebastian, ich muss jetzt eine sehr private Frage stellen. Okay. Du bist ein großer, starker Kerl. Hast du sie hochgehoben? Hast du es gemacht?
Sie war tatsächlich professionelle Tänzerin und das hätte wahrscheinlich auch irgendwie geklappt, wenn wir es mal ausprobiert hätten. Wir haben es, glaube ich, nur einmal im Pool gemacht. So, das hat halt irgendwie geklappt.
Oh.
Also ein bisschen wie auch im Film im Wasser, aber ja.
Und dann auch über Kopf gefallen und dann gelacht und so.
Genau, ja.
Ich bin gerade ein bisschen neidisch. Mhm. Ich habe immer gehofft, dass du und ich das zusammen machen, Sebastian. Mhm. Jetzt weiß ich, dass ich nicht die erste Person sein werde, die du so schön hochhebst, so ja. Time of my life.
Ja. Aber du könntest die erste sein, die Sebastian hochhebt.
Ich musste Sebastian mal halb tragen, als er seinen Bandscheibenvorfall hatte und dachte, dass ich dabei auch einen Bandscheibenvorfall kriege. Das war ganz schlimm, weil
Jetzt werde ich hier noch gefettschämt, weil ich so schwer bin, ne?
Sebastian ist ein knapp 2-Meter-Mann und ich habe den irgendwie so.
Das hat jetzt aber gar nichts mehr mit Dirty Dancing zu tun. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie wir in diese Richtung gegangen sind.
Ich weiß auch nicht, aber man muss dazu sagen, Yves ist ja auch relativ groß. Ich glaube, über 1,80 bist du auf jeden Fall.
Ja, ich bin 1.
Dann bin ich mit meinem 1,76 auf jeden Fall kleiner. Das heißt, wenn wir drei nebeneinander stehen, sehen wir aus wie die Dalton-Brüder. Nur, dass ich so mal, es ist selbst hier jetzt in der Kamera, ihr seht das gerade nicht, aber hier in Riverside, ich sehe mich in der Mitte und Yves ist so da unten gebeugt und was, ich sehe selbst hier die Dalton-Brüder. Naja, ich habe einen anderen Pitch und jetzt sag mal, was du dazu von hältst, Sebastian. Ich würde gerne einen Film besprechen, der nach 25 Jahren wieder im Kino läuft, der nicht zu einem besseren Zeitpunkt hätte kommen können und ich glaube, es liegt auch an HBO, dass der jetzt nochmal im Kino läuft, weil etwas sehr Ähnliches gerade dort läuft. Es ist Ritter aus Leidenschaft, A Knight's Tale. Mm. Der kommt nochmal in die Kinos.
Auch ein geiler Film.
Ich meine aber auch erst im Frühjahr und eventuell nur vielleicht in Deutschland, keine Ahnung. Aber ich hätte richtig Bock, den nochmal zu sehen und zu besprechen.
Ihr könntet auch, also Ritter aus Leidenschaft finde ich auch super, auch geiler Soundtrack. Auch ein geiler Soundtrack. Natürlich. Ihr könntet aber auch über Prinzessin Mononoke sprechen. Der kommt ja jetzt auch nochmal in IMAX 4K raus. Da habe ich auch schon sehr Bock. Ich glaube, das passiert jetzt sogar auch im Februar schon.
Aber was du nicht weißt, Sebastian, was du nicht weißt von diesen Filmen, Marco hat noch nie Dirty Dancing gesehen.
Das darfst mich doch nicht so outen.
Oh, ja gut, mein Gott, das ist ja kein Outen so. Das gibt, glaube ich, genügend Filme, die wir alle irgendwie noch nicht gesehen haben.
Vielleicht
aber
wurde
das,
ich einfach nicht genug geliebt in meinem Leben.
Aber das wäre zumindest, okay, also mit dieser Information und Marco, ich hoffe, ich bin trotzdem noch irgendwann mal wieder eingeladen. würde ich tatsächlich sogar auch eher für Dirty Dancing tendieren, einfach damit du, lieber Marco, mal dieses Machwerk auch zu Gesicht bekommst. Und ihr könnt dann auch gerne, weil ich weiß ja, ihr seid ja beide große Star Wars Fans und große Andor Fans, dann sollte es eigentlich auch Pflicht sein, dass ihr da noch Dirty Dancing 2 mit dazu packt, weil da spielt ja der gute Diego Luna die Hauptrolle.
Ach,
ja, ja.
Ach, ich hatte keine Ahnung.
Havana Nights oder so heißt.
Genau, genau.
Ja, ja, genau. Ich habe jetzt hier den großen Flex rausgehauen. Marco hat den noch nie gesehen. Ich habe das erste Mal Dirty Dancing in der Gänze gesehen. Also ohne jetzt hier mal ein Clip, da mal ein Clip und die ikonische Szene. Wirklich von Anfang bis Ende, letztes Jahr, letzten Sommer. Also ist es bei mir auch sehr spät gewesen. Und ich habe diese Lücke gefüllt. Und war ja dann doch überrascht.
Wir haben jetzt 3 Filme genannt, die alle Jubiläum dieses Jahr haben, die alle mehr oder weniger nochmal ins Kino kommen. Ich, weißt du was? Ich überlasse es jetzt den Zuschauern.
Genau,
den
Zuhörern. Die Dancing wählen.
Ja.
Ihr könnt da unten jetzt abstimmen. Das geht leider nur auf Spotify. Da mache ich jetzt 3 Balken rein. Dirty Dancing, Ritter aus Leidenschaft oder Prinzessin Mononoke. Aber bei Prinzessin Mononoke muss Sebastian wieder zurückkommen. Weil wir können nicht über Ghibli-Filme reden, wenn du jetzt nicht dabei bist. Das fände ich super falsch.
Oh Gott, hilf.
The time of my life and I never felt this way before. Yes, I swear. Sorry.
Okay, das war dein Pitch dafür. Mein Pitch für Ritter aus Leidenschaft ist, ich bin gerade selber in so einer großen Night of the Seven Kingdoms.
Aber Bubble, da bist du alleine.
Wohlfühl. Nee, da bin ich nicht alleine. Das sagst du die ganze Zeit. Das ist einer der erfolgreichsten Starts, die HBO Max hier hatte, aber HBO Max halt 9 in Deutschland. Das ist nicht, da bin ich alleine. Und ich sehe es ja auch an der Abrufzahl, dass die Leute das langsam anfangen, es zu gucken. Und spätestens, wenn die zweite Staffel kommt, wird die richtig hart einschlagen. Ich bin so glücklich mit dieser Serie. Und gerade, auch wenn ihr es nicht sehen konntet, ist es ein guter Grund, Ritter aus Leidenschaft den Film einzulegen. Weil der hat offensichtlich abgeschrieben bei der Vorlage von The Knight of the Seven Kingdoms, The Hedge Knight. Die kam nämlich 3 Jahre vorher raus. Und da gibt's sehr große Parallelen.
Alright.
Das wäre jetzt mein Pitch. Ja. Dein Pitch für Mononoke?
Meiner?
Sebastian?
Ach, ja. Einfach einer der geilsten Filme überhaupt. Punkt. Und, okay, damals ja auch der Wegweiser für Anime in Deutschland, weil ich glaube, das war einer der ersten Anime-Filme, der überhaupt ins Kino gekommen ist. Ich habe den damals im Kino geguckt, ich glaube 97 oder so kam er, war total baff, vor allem, weil der hatte damals eine FSK 12. Und ich saß in diesem Film und da waren auch tatsächlich irgendwie so kleine Kinder mit dabei. Und wenn du dich noch an diese Anfangssequenz da erinnerst, so wenn da auch irgendwie irgendwelchen Samurais die Arme abgeschossen werden und keine Ahnung was, dann denkst du dir, okay, das ist definitiv keine FSK 12. Aber ja, bei Prinzessin Mononoke wäre ich auch sofort wieder mit am Start.
Ich würde als Verteidigung für deinen Fall sogar noch anbringen, es ist der wichtigste Film von den dreien. Das kann man auch festhalten, was die Message angeht. Ihr entscheidet aber da draußen, Prinzessin Mononoke, Ritter aus Leidenschaft oder Dirty Dancing. Stimmt einfach
hier richtig aus.
Donksy Denksy.
Nicht in Bart flüstern. Das ist unfair. Prinzessin Mononoke, Ritter aus Leidenschaft oder Dirty Dancing.
Dirty is Dancing oder so. Gibt's da nicht eine Parodie, die so heißt? Dirty is Dancing?
Ja, es gibt diese Straßenumfrage zu Dirty Dancing, wo die eine, was ist ihr Lieblingsfilm? Donksy Danksy.
So, ich habe dir als Schlusswort aber jetzt was überlegt, jetzt da Yves ja den geilsten Funfact über Fallout gehört hat, nämlich dass Ron Perlman nur ein Sandwich gekriegt hat für War Never Changes. Ich bin mir sicher, dass du gut Ron Perlman nachmachen kannst.
Nee, aber ich kann eine tiefe Stimme machen. Ich kann eine gute Voice-Over-Stimme machen, aber Ron Perlman kann ich nicht mehr machen.
Kannst du es bitte nicht in der tiefen Stimme, kannst du es mir bitte als Arnold Schwarzenegger machen?
Dann alternativ das.
Hoar, hoar, never changes.